begrüße Sie herzlich und wünsche Ihnen auch eine gute Adventszeit. Ich predige heute Morgen über Jakobus Kapitel 5, Vers 7 und 8. Da heißt es: So harret nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und harrt geduldig ihrethalben, bis sie Herbstregen und Frühjahrsregen empfange. So harret auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist genaht. Ja, es geht um das Wort harren, das heißt vertrauend abwarten, dass etwas Entscheidendes geschieht. Hier geht es um die Wiederkunft. Ich nehme an, jeder von Ihnen hat schon öfters mal gewartet auf irgendwas. Junge Leute, dass sie endlich 18 werden, ihren Führerschein kriegen. Oder mancher vielleicht, dass er endlich den Partner für sein Leben findet. Oder vielleicht sein Haus oder seine Wohnung beziehen kann. Und ähnliche Dinge. Ja, ist die Frage, irgendwann ist es dann soweit. Ich fand das sehr nett, als ich vor vielen Jahrzehnten hier in Obertshausen als junger Pfarrer anfing. Am 1. Mai 1968, da bekam ich dann so auch eine Ernennungsurkunde unserer Kirchenleitung und da stand drauf Pensionsdatum 30. April 2005. Und da dachte ich so als junger Mann, da war ich 28 Jahre alt, das ist ja kurz vor dem Ende der Welt, aber inzwischen ist es schon 4,5 Jahre Vergangenheit. Also interessant, dass Dinge, die erwartet werden, irgendwann näher kommen und dann ist es soweit und es geht weiter. Wir sprechen von der Wiederkunft Jesu, von seinem zweiten Kommen. Das erste Kommen war ja in Bethlehem als Mensch auf der Erde. Das zweite Kommen wird übernatürlich sein mit den Wolken des Himmels. Als Jesus von seinen Feinden verhört wurde, vor diesem Hohen Rat, am Abend vor seinem Tod, da fragte ihn der hohe Priester so mit innerem Schauern, weil er das ja gar nicht gerne aussprach: Bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Ja, ein frommer Jude spricht sowas erst gar nicht aus. Und Jesus sagte: Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Damit hat er eine bekannte Bibelstelle aus dem Alten Testament aufgegriffen, die damals wahrscheinlich fast alle Leute auswendig kannten. Das war Daniel 7, Vers 13 und 14. Da heißt es: Siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, der ein Menschensohn glich und gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurde Macht verliehen und Ehre und Reich, dass eben die Völker aller Nationen und Zungen dienten. Und sein Reich wird niemals vergehen und seine Herrschaft nicht aufhören. Das hatten die Leute alles im Kopf. Und wenn Jesus sagt: Ich bin dieser Christus, dieser Menschensohn, dann war klar, der wird mit den Wolken des Himmels kommen, in Macht. Was die Leute damals natürlich nicht glaubten, weil Jesus ja anschließend dann verprügelt wurde von diesen wachhabenden Soldaten. Und es sah gar nicht so nach Ehre und Macht im Himmel aus, sondern mehr nach Leiden auf der Erde. Ja, wann Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. 40 Tage nach Ostern ist der Himmelfahrt und als Jesus da im Himmel verschwunden war, standen da noch Engel und sagten: So wie er nach oben schaut, so wird er wiederkommen. Das heißt, er wird auf übernatürliche Weise wiederkommen, aber kein Mensch weiß Zeit und Stunde. Ja, wenn Jesus wiederkommt, hat das natürlich verschiedene Auswirkungen. Ich nehme an, dass hier einige von Ihnen oder vielleicht auch sehr viele von Ihnen Bibelleser sind oder zumindest ab und zu mal in das Buch schauen. Und im Neuen Testament gibt es 10 sogenannte Himmelreich-Gleichnisse, wo Jesus etwas über das Himmelreich sagt. Das Himmelreich ist gleich und dann kommt eine Geschichte. Und mindestens 4, wenn nicht sogar 5 von diesen Himmelreichsgleichnissen sind sogenannte Vermischungsgleichnisse. Das heißt, da wächst Unkraut und Weizen gemeinsam auf bis zum Ende und dann wird es getrennt. Das Unkraut wird verbrannt und der Weizen in die Scheune gesammelt. Da gibt es gute und faule Fische. Die einen werden weggeworfen, die anderen mitgenommen. Ja, da gibt es kluge und dumme Jungfrauen, die auf einen Bräutigam warten. Die einen dürfen mit zur Feier, die anderen nicht. An der anderen Stelle wird eine Hochzeit gefeiert, aber da hat sich einer reingeschlichen, der ohne Hochzeitskleid ist, der wird wieder rausgeworfen. Und dann gibt es eine Geschichte, die wird sehr unterschiedlich ausgelegt. Da nimmt eine Frau Mehl und dann vermengt sie das mit Sauerteig, bis der ganze Teig durchsäuert ist. Das deuten die meisten Leute immer so als missionarische Aktivität, bis so die ganze Welt sozusagen von diesem Sauerteig ergriffen ist. Nur in der Bibel ist Sauerteig immer ein Bild für Sünde. Und dann hätte es eine andere Deutung, das hieße dann auch, dass das Reich Gottes irgendwo auch von Sünde durchdrungen sein kann. Aber eben die Trennung kommt am Ende, wenn dieser Sohn Gottes wiederkommt. Und an der Stelle ist natürlich es sehr persönlich. Die Frage, gehöre ich dazu oder bin ich nur dabei in einem gewissen Sinne? Bin ich jemand, der sozusagen Weizen ist in diesem Gleichnis? Oder bin ich einer, der mit dabei ist, aber vielleicht doch Unkraut ist? Wobei ich das ja nie entscheiden muss, sowas entscheidet Gott, aber wir entscheiden es selber. Wenn ich Jesus mein Leben anvertraue, dann weiß ich, dass ich Weizen bin. Nicht, weil ich fehlerfrei bin, sondern weil Jesus in mir lebt und der ist fehlerfrei. Jesus in mir ist das Geschenk Gottes des ewigen Lebens für mich. Und ewiges Leben dauert eben ewig. Nicht nur die Konfirmandenzeit oder sonst etwas, sondern für immer. Ja, in der Bibel gab es eine Naherwartung. Die Leute warteten, dass Jesus bald wiederkommt, aber inzwischen sind 2000 Jahre vergangen. Da gibt es natürlich Spötter, die spotten, naja, siehst du, es passiert ja überhaupt nichts. Aber da steht im 2. Petrus 3, Vers 8, dass bei Gott 1000 Jahre sind wie der gestrige Tag, wenn er vergangen. Und wenn man das mal so nimmt, dann wäre das also gerade Jesu Kommen damals bis heute 2 Tage her. Das heißt, bei Gott gibt es ein anderes Zeitverständnis als bei uns. Aber in Matthäus 24, können Sie ja in Ruhe mal zu Hause lesen, gibt es ganz viele Vorbedingungen, was alles geschehen soll, ehe er kommt. Die Jünger fragen da Jesus, wie ist das denn, wenn sozusagen das Ende des Reiches kommt oder eben das Reich letztlich kommt? Da werden viele Dinge genannt, wird einmal genannt, dass es falsche Christusse gibt. Ich weiß nicht, ob Sie so einem Christus schon mal begegnet sind. Ich habe schon mal 2 Männer kennengelernt, die sagten, sie seien Christus, waren allerdings beide in der Psychiatrie. Das eine war so ein ganz lieber Mann, das andere ein ganz aggressiver. Aber es gibt heute schätzungsweise mindestens 1500 bekannte Christusse. Also nicht der Nikolaus hier auf dem Weihnachtsmarkt, sondern Leute, die Anhänger sammeln in der ganzen Welt und sich als Christus ausgeben. Der im Moment bekannteste ist sicher der Koreaner Mr. Moon, der eben sagt, dass er der wiedergekommene Christus sei. Er führt jetzt die heilige Ehe. Damals war Jesus ja nicht verheiratet. Allerdings ist schon seine 2. Ehe. Mit Steuerhinterziehung hat er auch schon mal Probleme gehabt. Aber trotzdem sagt er, dass er Christus ist und sammelt Anhänger weltweit. Die sogenannte Vereinigungskirche sind Ihnen vielleicht schon mal begegnet. Fand ich so nett. Vor vielen Jahren waren die auch hier in Obertshausen mal aktiv und kamen auch bei uns vorbei. Und wir sagten, ja, wir glauben schon an Jesus, aber ihr Material würden sie am besten da vorne in den Mülleimer schmeißen. Und da sagte er, ja, das hat Ihnen jemand aus der Gemeinde auch schon gesagt. Aber offensichtlich hat er es ja nicht getan. Ja, also falsche Christusse gibt es viele. Es soll zunehmend Kriege geben. Leider gibt es ja viele Auseinandersetzungen. Auch die Frage Afghanistan, ist das ein Krieg oder nur irgendwo eine Auseinandersetzung? Es sollte eine Zunahme von Erdbeben geben. Sie werden fast keine Woche eine große Tageszeitung lesen, ohne nicht irgendwo einen Hinweis auf ein kleineres oder größeres Beben finden. Es soll Hungersnöte geben. Wir haben ja das Ziel der UNO, dass der Hunger halbiert werden soll. Aber bisher hat es ja nicht funktioniert. Ich sage immer, nicht scherzhaft, sondern eigentlich ernst gemeint, wenn man in diesen Ländern die Korruption unterbinden könnte, dann hätten mindestens die Hälfte der Leute schon was zu essen. Aber das ist jetzt wieder eine Frage des menschlichen Charakters. Ja, außerdem steht in Matthäus 24 etwas von einem Feigenbaum, der Blätter kriegt. Die Bibel hat ja eine Bildersprache und der Feigenbaum ist ein Bild für Israel. Und das Volk Israel hat wieder Blätter bekommen. Die waren ja 2000 Jahre aus ihrem Land draußen, ohne Blätter sozusagen, war nur der Stumpf in der Erde. Aber seit 1948 gibt es wieder den Staat Israel. Ich würde mal sagen, der Feigenbaum hat wieder Blätter, aber er trägt noch keine Frucht. Das ist noch kein unbedingt geistliches Land, sondern da gibt es ja sehr viel Streit und auch viele Dinge, die sicher nicht in Ordnung sind. Ja, Vorbedingungen sind erfüllt. Wann Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. Aber an einer Stelle heißt es mal, auch in einem Gleichnis, wo jemand viele Gäste eingeladen hat zu seinem schönen Fest und sie sind nicht gekommen. Und dann hat er andere eingeladen, aber dann hat er seine Mitarbeiter nochmal weggeschickt, damit sie noch mehr holen, damit das Haus voll werde. Steht in Lukas 14, 23. Und das Haus Gottes scheint offensichtlich noch nicht voll zu sein. Sonst wäre Jesus wiedergekommen. Römer 11, Vers 25 steht auch, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Ja, sind wir also gespannt, wann es soweit ist. Jesus wird wiederkommen. Wenn Gott etwas zusagt, dann gilt das immer. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss, steht in Psalm 33, Vers 4. Und in 2. Korinther 1, 20, so viele Verheißungen Gottes es gibt in Christus, ist das Ja, daher durch ihn auch das Amen, Gott zur Ehre. Ja, Amen heißt ja, so sei es. Das heißt, alles, was Gott verspricht, hält er. Im Unterschied zu Ihnen und mir, wir halten viele Dinge, die wir versprechen, aber leider nicht alle. Oder wenn wir an den Bereich der Politik denken, was wird da alles versprochen und was wird gehalten oder ganz anders gemacht. In der Bibel steht, Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn Sie hier vorne das Antipendium sehen, da steht auf Griechisch drauf die Großbuchstaben A, Alpha und Omega. Das ist der erste und letzte Buchstaben im Alphabet. Jesus ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ja, was er sagt, das geschieht und er schließt es auch ab. Ja, wir dürfen einmal Jesus sehen. Ich weiß nicht, ob Sie noch die Rolling Stones kannten. Das war ja nicht unbedingt eine gläubige Band. Aber die wurden bekannt mit einem bekannten Lied. Das hieß Over in the Glory Land. Vielleicht könnte es jemand noch. Das heißt, drüben im Paradies nimmt uns Jesus bei der Hand. Mit diesem Lied wurden sie bekannt, obwohl sie das wahrscheinlich gar nicht geglaubt haben, was sie singen. Und darum geht es, dass wir Jesus einmal sehen werden, wie er ist, sei es, dass er wiedergekommen ist oder dass wir hinübergehen zu ihm und ihn dann dort sehen. Es gibt natürlich Bibelstellen, die etwas über seine Wiederkunft sagen. Da ist 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17. Da heißt es, denn der Herr selbst wird unter einem Befehlsruf, unter der Stimme eines Erzengels und unter dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die Übrigbleibenden, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Es ist also die Rede von einem Engel, der Posaune bläst, und dann kommt Jesus wieder und das hat aber Auswirkungen. In der unsichtbaren Welt werden die verstorbenen Gläubigen auferstehen. Die sind ja im Moment bildlich gesprochen noch nicht im Himmel, sondern nur im Totenreich. Sie werden auferstehen und dann sozusagen in den Himmel kommen. Und die lebenden Gläubigen werden entrückt, das heißt, sie kommen direkt in die Ewigkeit, ohne zu sterben. Können wir uns schwer vorstellen, aber an meiner Vorstellungskraft scheitert es ja nicht, sondern Gottes Wort ist wahrhaftig. Insofern wird dann eine Weltbevölkerung weiter existieren, aber ohne Christen. Und ja, das werden die Leute dann auch merken. Dann wird dieser sogenannte Antichrist auftreten und sich als Messias ausgeben und Frieden stiften hier auf der Erde, bis das große Chaos dann mehr oder minder alles zerstört, ehe Jesus dann ein tausendjähriges Friedensreich beginnt, in dem er als König hier auf der Erde Frieden in die ganze Welt bringt und alle Menschen dann Gott erkennen. Nicht nur die sogenannten Frommen, sondern dann werden eben alle, die dann noch da sind, fromm sein. Ja, hier bei Jakobus steht, darauf sollten wir warten, so wie ein Bauer eben wartet bei Saat und Ernte, bis es soweit ist, dass die Ernte gewachsen ist. Und ich denke, Das hat etwas mit Geduld zu tun und mit dem, was ja in dieser Zwischenzeit geschieht. Das gilt auch für uns. Wir können säen und ernten. Im geistlichen Sinn, 2. Korinther 9, Vers 6, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer in Segensfülle sät, wird auch in Segensfülle ernten. Das heißt, die Frage, was ich Gott zur Verfügung stelle in meinem Leben, nur so ein bisschen, dann werde ich auch sozusagen nur ein bisschen Ernte haben. Oder ob ich ihm viel anvertraue und mich natürlich selbst auch, dann wird es bildlich gesprochen eine gesegnete Ernte sein. Das Ganze hat etwas mit Warten zu tun, aber nicht so die Hände in den Schoß legen, sondern die Zeit gestalten. Steht in Epheserbrief 5, Vers 16, kaufet die Zeit aus. Also Ausverkauf jetzt nicht in dem Sinne, dass man das verschleudert, sondern dass man alles nutzt. Da gibt es in der Bibel ja zwei Zeitformen, Chronos, diese Zeit, die immer weitergeht, die muss man planen mit einer To-Do-Liste, was muss ich heute tun, was in der Woche, was am Ende des Jahres noch. Und dann gibt es ein Kairos, das sind so die Gelegenheiten, die nicht mehr wiederkehren, die muss ich sofort nutzen, wenn ich spüre, das ist jetzt dran für mich, weil ich sie nicht wiederholen kann. Und das Ganze hat etwas mit Zeit auskaufen zu tun, zwischendrin eventuell eben auch mit Warten. Ich stamme aus Oberursel und da hatten wir immer drei Pfarrer. Ich denke jetzt an eine Situation, da war ein Jüngerer und zwei so Mittelalte und wir hatten ein gutes Verhältnis zueinander. Und mit dem Jüngeren verstanden wir uns als junge Leute natürlich noch besser. Und er sagte mir mal so, weißt du, ich muss manchmal so 3 bis 5 Jahre warten, bis ich irgendetwas machen kann. Ich muss warten, bis auch meine Kollegen so weit sind, dass sie das mitmachen können. Denn wenn ich das heute tun würde, müsste ich das alleine tun, ohne sie. Aber bis dahin habe ich sie dann gewonnen für eine Idee oder einen Plan. Und dann können wir das gemeinsam tun. Warten. Oder ich denke an ein junges Pärchen. Sie ist Engländerin, er ist Deutscher. Sie würden gerne heiraten. Aber sie wissen, es ist gut, wenn die Eltern von beiden zustimmen. Nicht nur ein Elternpaar, sondern beide. Und ihr Vater in England hasst alle Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg. Die haben so viel Murks gemacht, das geht nicht. Also brauchen sie ihm gar nicht zu sagen, dass sie mal heiraten wollen. Das würde sowieso nur einen Brand auslösen. Das verschweigen sie ihm. Aber sie geht nach Deutschland, macht da eine Ausbildung. Er geht nach England, studiert dort. Und irgendwann geschieht das Wunder, dass der Vater zum Glauben kommt an Jesus. Und da er jetzt Christ ist, kann er natürlich die Deutschen nicht mehr pauschal alle hassen. Also können sie ihm jetzt freundlich sagen, wir sind übrigens auch befreundet untereinander und würden gerne heiraten. Und dann hat er das akzeptiert. Und diese Ehe ist gesegnet. Das Ehepaar, viele kennen sie, ist erst später Leiter der Klostermühle geworden, Bernhard und Anne Rebsch. Sie konnten warten, weil sie wussten, Gott handelt. Und Gott hat sie gesegnet. Und tut es, denke ich, heute auch noch, bei allem Auf und Ab im Leben natürlich. Ja, interessant, hier steht dann noch zwischendrin, wir sollen unsere Herzen stärken. Ich kenne jetzt Ihr Herz nicht, aber man kann natürlich immer irgendein Fitnessprogramm machen für sich oder gesunde Ernährung oder eben Stress abbauen durch Bewegung und solche schönen Dinge, um das Herz, wenn es geht, doch zu stärken. Wie geht das im geistlichen Bereich? Ich denke, das hat in erster Linie was mit dem Wort Gottes zu tun. Ein geprägtes Wort prägt sich aus und stärkt mich von innen. Deshalb ist es gut, Gottes Wort kennenzulernen, es zu lesen, noch mehr es zu leben. Ja, sehr gut. Gottes Wort stärkt, aber das Gebet stärkt auch. Psalm 138, Vers 3 heißt es, am Tag, als ich rief, erhörtest du mich und gabst meiner Seele große Kraft. Seele steht hier für Herz. Ja, also zwei Dinge beim Gebet. Einmal, es gibt Gebetserhörung, aber das ist nur die eine Hälfte. Die andere, du gabst meiner Seele große Kraft. Das heißt, beim Beten wurde ich gestärkt von Gott. Ja, das ist sicher gut zu wissen. Ein gestärktes Herz und letztlich hat ja Gott einen Plan mit ihrem und meinem Leben. Im Leben geht es natürlich so, wie in der Mathematik mit diesen Kurven da so auf und ab, auch bei Christen. Ich bin sicher, ihr Glaube schwankt von oben nach unten. Es ist nur die Frage, ob so Riesenausschläge oder mehr so kleinere. Aber entscheidend ist nicht, ob da so Wellen sind, sondern dass es weitergeht. Glauben ist eigentlich immer eine Wellenbewegung. Aber in dem Psalm 84, Vers 8 heißt es, sie wandern mit wachsender Kraft, bis sie Gott schauen auf Zion. Ja, es geht immer weiter vorwärts. Ich nehme an, viele von uns haben früher mal mit einem Jojo gespielt. Das ist so ein Kinderspielzeug, so eine runde Scheibe aufgeschlitzt, so ein Faden drin, die kann man so am Finger so rauf und runter bewegen. Christsein ist kein Jojo-Spiel. Das heißt, in unserem Leben geht es zwar auch auf und ab, aber nicht an Ort und Stelle, sondern es geht weiter. Und so ein Jojo dreht sich immer um sich selbst. Das ist auch nicht das Wesen von Christen. Ja, es geht weiter und noch ein schöner Vers, Sprüche 4, Vers 18. Der gerechten Pfad ist wie Morgenglanz, der immer heller wird bis an den vollen Tag. Der gerechten Pfad ist wie Morgenglanz, der immer heller wird bis an den vollen Tag. Wir wissen also, dass wir ins Licht hineingehen, dass Gott einen Plan hat mit uns, dass wir Geduld brauchen und dass Jesus wiederkommt. Wir werden ihn einmal sehen. Aber ich kann ihn auch heute sozusagen innerlich schon sehen. Im Psalm 16, Vers 8 heißt es mal, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Steht er mir zu Rechten, so werde ich nicht wanken. Ich habe Jesus noch nie gesehen, aber so mit dem inneren Auge schon. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Steht er mir zu Rechten, so werde ich nicht wanken. Ja, als Abschluss noch ein Zitat unseres ehemaligen Bundespräsidenten. Viele kennen das Zitat von Heinemann, der ja ein Christ war. Der sagte, alle Herren gehen, unser Herr kommt. Herr Jesus, segne jeden von uns, dass er dir vertraut, sei es weiter vertraut oder vielleicht ganz neu. Danke, dass du einen Plan hast, dass du wiederkommen wirst, dass du auch in unserem Leben bildlich gesprochen Saat und Ernte schenkst. Wir loben dich. Amen.